Herzlich willkommen bei Henne und Ei mit mir, dem Simon und dem Gabriel. Let's go! Heute wieder eine fantastische Folge vorbereitet und wir wollen über die Sinan G-Sache sprechen, der ja heftige Vorwürfe am Hals hat.
Wegen Pädophilie.
Genau.
So, ich würde mal sagen, fangen wir direkt mit der Thematik an, mit der Sinan G-Thematik. Sinan G ist ein deutscher Rapper, der aber jetzt nicht so wegen seinem Rap, seine Musik bekannt ist, sondern größtenteils durch Streaming. Und es stehen sehr große Vorwürfe im Raum wegen der Pädophilie. Und das Ding ist, dass es dort auch Beweise gibt. Also es ist schwer, da etwas anderes zu sagen. Und wir haben uns das beide angehört. Es gibt ein Video, was 11 Minuten lang dauert. Und in diesem Video äußert er ganz klar und deutlich pädophile Gedanken. Wir werden jetzt auf das Video nicht reagieren. Wir werden auf das Video von KuchenTV zu dem Thema reagieren, weil er hat es ganz gut zusammengefasst. Und zusätzlich dazu werden wir auch AI befragen bezüglich der Pädophilie. Wie entsteht Pädophilie? Ist Pädophilie heilbar? Ist Pädophilie anerkannte Krankheit? Und solche weiteren interessanten Fragen. Wir schauen dann noch, was uns einfällt. So, schauen wir mal da rein.
Jo, Freunde der Rapmusik. Momentan gibt es ja mal wieder einen heftigen Skandal rund um das Thema Sinan G. Sinan G ist eigentlich ein Rapper und auch Twitch-Streamer, der in letzter Zeit sogar sehr erfolgreich ist, von dem allerdings in letzter Zeit immer sehr perverse Videos veröffentlicht werden. Unter anderem werden immer wieder Videos veröffentlicht, wo er sich selbst befriedigt und sich alle möglichen Dinge hinten reinschiebt. Darum soll es aber nicht gehen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen pervers, aber ganz ehrlich, jeder soll seine Sexualität einfach so ausleben, wie er das für richtig hält.
Also damit meint er, in dem Video sieht man, dass er da so einen, ja, silbernen Dildo bei sich hinten reinschiebt. Und ich fand es komisch, dass darüber oft, also ich hatte das Gefühl, als ob darüber gleich viel gesprochen würde, wie über die Pädophilie-Vorwürfe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Obwohl das ja eigentlich seine private Sache
obwohl
ist.
Obwohl das ja quasi, ja genau. Also, das finde ich irgendwie so, das hätte man gar nicht veröffentlichen müssen. So.
Genau, und das ist ja, damit schadet er ja niemandem so. Das ist ja seine Sache. Mhm. Aber das wird halt immer wieder erwähnt und sich darüber lustig gemacht. Und also.
Ich hält, er schadet damit ja keinen anderen. Außerdem genau. Muss man sagen, dass Männer im Gegensatz zu Frauen halt einen G-Punkt haben. Also ich habe noch keine Frau gefunden, die einen hatte. So, und der liegt leider am Hintern. Ist auch wirklich sehr weird gemacht. Und ich habe gehört, dass der Orgasmus besser sein soll, wenn man sich hinten was reinsteckt. Hat mir 61 Minuten Sex.
Übrigens, nicer Hintergrund hier bei dem Homie.
Ja.
Cooles Buch.
Erzählt der geilste YouTube-Kanal ever, der allerdings nicht mehr existiert. Nur diese perversen Videos wären jetzt natürlich kein Problem. Würde es da nicht eine 11-Minuten-Aufnahme geben, wo er die ganze...
Mit perversen Videos meint er übrigens, dass letztes Jahr wurde auch ein Video von ihm geleakt, wo er sich in der Badewanne einen runtergeholt hat. Ja? Also deswegen Videos.
Die ganze Zeit die zweijährige Nichte seiner Ex komplett sexualisiert. Ich spiele euch hier mal einen ganz kleinen Ausschnitt rein. Ich habe das Ganze aber so verändert, dass man das nicht mehr darauf in Bezug bringen kann, weil sowas möchte ich hier natürlich auch nicht verbreiten, aber nur damit ihr wisst, worum es ungefähr geht. Ein Teil dieser Aufnahmen wurde bereits letztes Jahr geleakt. Damals hat man aber einfach gesagt, ja, kann ja zusammengeschnitten sein und so weiter. Im neuesten Statement von Sinan G, was auch gerade mal 50.000 Dislikes hat, ist er auch nochmal darauf eingegangen, warum das Ganze denn jetzt wieder veröffentlicht wird. Und dazu sagt er Folgendes.
Nacktaufnahmen, Tonmitschnitte mit meiner damaligen Affäre, die über...
Ich frage mich eigentlich, warum hat er seine Stimme so hochgepitcht? Wozu?
Ich habe auch gedacht, das ist eine andere Stimme, ja.
Ja, also das ist nicht seine Stimme, er hat sie hochgepitcht, aber wozu? Er zeigt ihn doch. Verstehe ich nicht ganz.
Als ich was mit ihr hatte, das halt heimlich ohne mein Wissen aufgenommen hat. Ja. Was soll ich euch sagen? Scheibchenweise von damals bis heute immer wieder was rausgehauen hat.
Anscheinend wird er von der Person...
Damals kamen ja schon die ersten Aufnahmen raus bei Sinan G und seiner Freundin. Der hat schon die ersten Aufnahmen damals geleakt. Aber das Ding ist, dass da noch nicht so viel hörbar war in der Zeit. Und er hat sich herausgeredet, dass mit Kleine ihre Freundin gemeint war. Also quasi, dass ihre Freundin da war und er gesagt hat, ja, komm mal rüber und so, dass er das so meinte. Aber dass da nicht ein Kind involviert war. Aber das Ding ist, in der neuen Aufnahme Aufnahme, die wir heute gehört haben, also das ist quasi ein 11-Minuten-Ausschnitt, ein Video, wo man ihn sieht, wie er sich selbst befriedigt und wo er immer wieder die zweijährige Nichte anspricht und darum fragt, dass sie quasi vor die Kamera geholt werden soll.
Ja, ich finde es aber auch krass, das war ja alles zur gleichen Zeit, also scheinbar diese Ex-Freundin von ihm liegt das alles, das heißt, die hatte ja scheinbar von Anfang an das ganze Videomaterial. Warum fängt sie dann erst mit diesen Sachen, einfach mit den perversen Sachen an? Warum wurde nicht gleich alles geleakt? Dann hätte er ja gar nichts machen können oder hatte sie Angst oder...
Das Interessante dabei ist, dass angeblich das direkt geleakt wurde bei Carsten Stahl.
Ach so.
Kennst du Carsten Stahl?
Ah, okay, okay. Ja, ich habe vorher angefangen, das Video von Trau kein Promi anzuschauen, wo es darum geht, dass Carsten Stahl ist dann irgendwie nicht direkt.
Genau, und das behauptet der von Trau kein Promi, Tillmann Knechtel. Er behauptet, dass Carsten Stahl nichts unternommen hat, obwohl sie ihn drum gebeten hat.
Ja, ich habe das Video nicht ganz geschaut. Hat er dann später noch eine Theorie, warum das so der Fall ist? Also ist Carsten Stahl eigentlich, steckt er unter der Decke mit Dede und veröffentlicht dann deswegen nur teilweise manche Leute oder...
Ich glaube, die Theorie ist, dass er und Sinan sich kannten. Deswegen war das so.
Ach so.
Ja, also falls das stimmen sollte, ist es schon sehr, sehr komisch, weil der Carsten immer wieder sich so voll auf die Brust haut und sagt, er setzt sich so viel für Kinderrechte ein und ist gegen Missbrauch und spricht ständig darüber. Mhm. Und wenn er dann in so einem ernsten Fall die Sache nicht angeht, obwohl er öfter darum gebeten wird, dann ist es schon sehr komisch. Ja. Und bis jetzt habe ich diese Freundin beim Lügen nicht ertappen können. Also bis jetzt, wie der Knechtel auch sagt, er hat ja auch mit dir persönlich gesprochen, stimmen alle ihre Aussagen mit den Fakten überein. Und eventuell könnte das mit Carsten Stahl dann auch stimmen. Und dann fragt man sich, was ist seine Absicht? Weil er stellt sich als so der große Held dar, der die Kinder retten will, was ich halt übertrieben feiere, weil solche Menschen braucht man, die sich für Kinderrechte einsetzen und gegen Mobbing und so weiter. Das macht er ja alles. Aber dann, wenn es zu so einem ernsten Fall kommt, so, das kommt unter den Tisch. Und sie hat ihm angeblich vertraut, hat sich an ihn gewendet und wollte diese Hilfe haben. Und dann bekommen sie diese Hilfe nicht.
Ja.
Also, und dann, was ich auch sehr komisch fand, mit wem er live geht. Also, er ist quasi live gegangen, um diese Sache zu besprechen mit Sinan G. Und er geht mit diesen ganzen TikTok-Leuten live, die alle quasi irgendwo Dreck am Stecken haben. Also, ich habe das nicht ganz verstanden, diesen Move.
Die haben alle Dreck am Stecken, wie meinst du?
Ja, zum Beispiel einer von denen, der heißt Barello, der hat Krebs vorgetäuscht, um mehr Aufrufe bzw. mehr Reichweite zu bekommen und so. Dann hat er auch eine Abschiebung vorgetäuscht und solche Sachen. Und das, was die ja auf TikTok machen, ist die ganze Zeit nach Geld betteln. Das ist so die neue Schiene. Ich glaube, viele haben das noch nicht so auf dem Schirm, aber das ist so das, was gerade so voll in ist. Die sitzen die ganze Zeit auf TikTok, die machen so Matches und die wetten immer miteinander. Wer verliert, muss sich zum Beispiel, keine Ahnung, eine Halbglatze rasieren oder so, ja? Oder sich auf eine Flasche setzen, haben die mal eine Zeit lang gemacht. Und das Ding ist, dass die Zuschauer dann halt ihr Geld spenden für denjenigen, der gewinnen soll. Und derjenige, der verliert, muss halt so diese Strafe machen. Und mit diesen Leuten geht er live. Also haben sich keine anderen angeboten, frage ich mich. Also zum Beispiel hat Belasch in seinem Video, du kennst ja wahrscheinlich diesen einen Podcast mit Belasch und Boogie, da hat dieser Belasch dieses Tonmaterial analysiert. Er soll angeblich ein Tontechniker sein. Und der hat das analysiert, bevor die Aufnahmen jetzt rauskamen, also diese 11-Minuten-Aufnahme. Und dann hat er gesagt, dass das Tonmaterial echt ist und nicht geschnitten und so weiter.
Ja.
Dass das alles stimmt.
Ja.
Deswegen habe ich übrigens auch von der letzten Episode unseren Talk nicht mit reingenommen über Sinan G, weil er das halt so bestätigt hat. Naja, auf jeden Fall, in diesem Podcast hat er erwähnt, dass er und Carsten Stahl sehr gut miteinander sind. Also, die scheinen befreundet zu sein sogar. Und dann frage ich mich, wäre es nicht sinnvoller, dass er zum Beispiel zu ihm, zu seinem Podcast kommt oder so, statt dass er mit solchen Leuten online geht und dann auch denen in manchen Punkten recht gibt. Das hat ja auch der Tillmann angesprochen, dass zum Beispiel die versucht haben, also Barello hat versucht, dieser Freundin die Mitschuld zu geben, weil sie ja quasi mitgemacht hat. Und dann hat er bestätigt so mäßig, dass das nicht gut sei, dass das nicht korrekt sei, dass die Freundin da mitgemacht hat. Aber ich denke, sie hat da mitgemacht, um ihm eine Falle zu stellen.
Ja, ja.
Also, ich weiß nicht, aber genau. Das war für mich offensichtlich, als ich die Aufnahme gehört habe.
Ja, ja, also sie hat ihn ja gefilmt bei allem und es ist ja nicht so, dass sie irgendwas macht im Sinne von, yo, bring mal deine kleine Nichte vor die Kamera, die hat ja die Nichte nie vor die Kamera gebracht.
Genau, genau. Sie hat ja gesagt, dass die Nichte einfach nur von ihm versehentlich gesehen worden ist, als er angerufen hat. Ja. Quasi, sie hat sie, glaube ich, in den Arm gehalten und dann hat er sie so gesehen. Aber sie wurde nicht extra irgendwie in die Kamera für ihn gezeigt.
Ja, genau.
Ja, so.
Ja.
Und trotzdem, und Carsten Stahl wusste das, weil er ja die Aufnahmen kannte, und trotzdem hat er quasi dem Barello recht gegeben.
Ja.
Und deswegen frage ich mich so, was ist da seine Absicht bei dem Ganzen? Weil er ist ja ein Schauspieler, weißt du ja, ne? Der war früher irgendwie ein bekannter deutscher Schauspieler.
Ah,
so,
ja.
Ich kenne jetzt keine Filme oder Serien mit ihm, aber er soll Schauspieler gewesen sein. Und manche denken quasi, er macht das Ganze nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Was denkst du dazu? Würde man so ein Thema ausnutzen, um Aufmerksamkeit zu bekommen?
Also du meinst es in dem Sinne, weil quasi, wenn es nur um Aufmerksamkeit geht, die Aufmerksamkeit wäre ja noch krasser, wenn er direkt Sinanji aufgedeckt hätte.
Theoretisch schon, aber wenn er irgendwie mit ihm befreundet ist, dann könnte er dadurch auch einen Shitstorm kassieren, eventuell.
Mhm.
Ich weiß jetzt nicht, ich will ihm auch jetzt nichts vorwerfen, aber ich frage mich, wohin Tillmann jetzt gehen wollte, in welche Richtung er gehen wollte.
Ja.
Weil
ich weiß es eben auch nicht.
Wenn er ja sagt, dass Carsten Stahl diese Aufnahmen nicht veröffentlicht hat, obwohl er sie veröffentlichen hätte müssen, was will er ihm damit vorwerfen?
Ja, 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 genau, das habe ich mich ja auch gefragt. So.
Und deswegen, das einzig Logische war halt, dass er den Sinan kannte und deshalb das nicht gemacht hat. Aber keine Ahnung. Naja, schauen wir mal weiter.
Ja.
Und bedroht hat dafür jetzt aber auch keinen Beweis oder sowas. Sollte das natürlich so sein, ist das absolut widerwärtig und ich persönlich finde es auch generell weird, Leute privat aufzunehmen. Also jetzt klar, mit der Nichte kann ich das noch verstehen, dass man sowas sichern möchte, aber diese ganzen anderen Videos, wo er sich selbst befriedigt, das muss halt einfach nicht sein. Es hat mir auch mal eine Person einfach ein Sextape von Apor...
Ja, wie du das gesagt hast, ne? Dass das nicht sein muss. Aber das Ding ist, wenn du dann siehst, war das ja das Video, weißt du? Also diese Aufnahmen, wo er das sagt, das war ja nicht einfach aus dem Kontext gerissen, einfach irgendein Video, wo er sich selbst befriedigt, sondern das war dieses Video, wo er das mit der Nichte... Also das war schon quasi relevant. Das zeigt, er hat sich selbst befriedigt, er hat sich irgendetwas in den Arsch geschoben und dabei hat er diese Dinge gesagt. Also war das schon relevant.
Ja.
Also ich denke aber, Kuchen hat zu dem Zeitpunkt dieses volle Video noch nicht gesehen, deswegen sagt er das.
Porette angeboten, wo ich auch so meinte, yo Bro, was juckt mich das, was er privat macht? Warum sollte ich sowas nutzen und veröffentlichen? Das sind einfach Dinge des höchst privaten Lebensbereiches und sowas muss einfach nicht sein. Allerdings muss man dazu sagen, dass das, was er zur Nichte gesagt hat, halt wirklich absolut krank ist. Also er wollte ja, dass sie vor die Kamera geholt wird. Er hat explizit gesagt, was er mit ihr machen würde und das Ganze kann man auch nicht verteidigen. Vor allem, wie dumm kann man eigentlich als Mensch sein, dass man überhaupt sowas live vor einer Kamera macht? Also in der heutigen Zeit, wo sowas ja gar nicht aufgenommen werden kann, wäre es, glaube ich, wirklich das Klügste, die ganze Zeit irgendwelche Videos von mir rumzuschicken oder pädophile Sachen zu sagen. Was soll denn da schon passieren?
Er hat es ja nicht rumgeschickt, es wurde ja heimlich aufgenommen, ja? Ich glaube nicht, dass er sowas rumschicken würde. Aber er hat es halt so frei gemacht, so locker gemacht. Und würdest du das als so ein Dirty Talk bezeichnen können, wie das so sein Bruder macht, der Roos?
Es war per Definition Dirty
Talk, klar,
aber trotzdem, also im Sinne von, dass es Dirty Talk, aber dass er nicht wirklich die Nichte geil findet, sozusagen. So, also das sehe ich halt, also es war Dirty Talk, aber er findet wirklich die Nichte geil, so.
Ja.
Vor allem, weil es immer wieder vorkommt.
Genau. Das Ding ist, der Roos, er hat gesagt, dass die das gemacht haben, um sich zu beleidigen. Also er wollte, dass sie ihn beleidigt und deswegen hat er das gesagt mit der Nichte. Und das hört man auch daraus, dass er beleidigt werden will, ne? Aber das Ding ist, gibt es nicht andere Dinge, die man sagen kann, um beleidigt zu werden?
Ja, 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 vor allem, also das ist halt viel zu spezifisch.
Genau.
Und es gibt ja mehrere Aufnahmen, wo an unterschiedlichen... Oder ist es alles aus der gleichen?
Alles aus der gleichen,
unterschiedliche?
Ja. Alles aus der gleichen.
Ach so, das ist alles aus der gleichen. Ah, okay.
Und das Ding ist, er befriedigt sich ja dabei selbst, während er das alles sagt.
Ja.
Und welcher Mann, der nicht pädophile Neigungen hat, würde das machen? Man kann nicht sagen, wie gesagt, er könnte alles Mögliche zu ihr sagen, um beleidigt zu werden. Aber warum gerade das? Zweijährige Nichte, ja? Man kann sich da nicht rausreden. Punkt. Also... Was denkst du, macht das der Roos, dass er ihn da so hart verteidigt?
Hast du gesagt, der Roos ist doch sein Bruder,
genau,
oder?
Genau, genau. Ja. Aber trotzdem, ja, bei so einer Sache, also, ich meine...
Keine Ahnung, also ich habe jetzt keine Brüder, die sowas machen oder so, aber ich kann es auf jeden Fall verstehen, dass man bei enger Verwandtschaft dann so quasi das nicht richtig wahrhaben will und dann hat wahrscheinlich der Sinan, hat dem Roos dann irgendeine Erklärung geschickt und dass der das dann glaubt, so quasi, er will das natürlich glauben, so. Also ich habe da schon ein bisschen Verständnis dafür, dass er sozusagen da vielleicht so naiv ist und Ausreden von seinem Bruder glaubt, so, ja, das war ja Dirt Talk und solche Geschichten. Mm. Hast du seine neuesten Videos gesehen? Ich habe es gerade auf Roos Channel geschaut, so, der äußert sich ja auch die ganze Zeit.
Hat er ein neues Video von heute?
Also er hat zum Beispiel vor einem Tag, wird Sinan ein zweites Statement abgeben, eine Betroffene
von Missbrauch
beurteilt den Fall.
Das habe ich gesehen.
Ist er immer noch da, weil wir haben ja vor einer Woche schon so geredet und da hat er ihn sozusagen verteidigt.
Ja.
Ist er immer noch so in der Verteidigungshaltung?
Ja, immer noch. Finde ich voll krass. Und ich finde auch seine Aussagen, ehrlich gesagt, auch krass irgendwie. Weil zum Beispiel sagt er, ja, die Aussagen von Sinan sind schon grenzwertig und so. Und ich denke mir, hä, ist es der passende Begriff für seine Aussagen? Grenzwertig? Sind die Aussagen nur grenzwertig? Und dann sagt er so, weil, ja, weißt du, so das, was er gesagt hat, das ist grenzwertig und ich stehe jetzt selber nicht auf sowas. Und ich denke mir, hä, musst du das erwähnen? Ist es nicht etwas, was klar ist? Weißt du, was ich meine? So?
Ja.
Verstehst du? Irgendwie. Und dann fand ich etwas, was sehr krass ist, was übelster Rufmord ist. Da gibt es so einen anderen Rapper, Bösemann heißt der, und der hat so einen YouTube-Kanal und der ist halt seit kurzem so voll am Reichweite am Gewinnen, seitdem er so einen Boxkampf hatte mit einem anderen Rapper, Manuelsen, und den gewonnen hat, weil Manuelsen halt so ein 2-Meter-Typ und der ist viel kleiner und der hat halt gegen den gewonnen und was halt niemand gedacht hätte. Und seitdem hat er so voll den Hype. Und dieser Bösemann hat über Roos erzählt, ja, das fand ich richtig krass. Sowas habe ich noch nie auf YouTube gesehen. Er hat sogar einen Titel geschrieben. Roos hat seinen Bruder, als er klein war, vergewaltigt.
Was?
Ja.
What?
Ich dachte mir, what the fuck, was geht da ab? Ich zeig dir das mal. Ich habe gedacht, Alter, das kannst du doch
Holy
nicht bringen.
Shit.
Digga, das geht doch zu weit. Vor allem, das kannst du doch gar nicht beweisen, weißt du?
Hat da der Traukeim-Promi auch was dazu gemacht oder so?
Kann sein, ich weiß es nicht. Ich glaube, er hat es auch mal erwähnt. Aber guck mal, er macht ein Video mit so einem Titel. Guck mal, kranker Vorwurf, Sinan G soll als Kind vergewaltigt worden sein von seinem Bruder.
Mhm.
Und das Video geht eine halbe Stunde darüber. Das ist schon Rufmord. Richtig krasser Rufmord, meiner Meinung nach.
Ja.
Das Ding ist, er wurde beleidigt von Roos und dann kamen halt solche Videos, ja.
Ja, okay, aber was ist denn sein Beleg dafür? Warum sagt er das?
Er sagt, ich hab's gehört, mir wurde es gesagt. Nur das.
Okay.
Und das ist schon... Und er meint so...
Es ist halt dann die Frage, ob das dann gerechtfertigt ist, das zu reporten, wenn das mal wer gesagt hat, so, keine Ahnung, ich weiß nicht, quasi wer es... Sagt er, wer es gesagt
nein,
hat?
Nein, sagt er nicht, nein.
Man will ja die Informanten nie preisgeben.
Ja.
Man kann ja nicht wissen, vielleicht war es in seinen Augen eine vertrauenswürdige Quelle oder sowas.
Ja, also er sagt nichts dazu. Er sagt einfach nur, es wurde mir so mitgeteilt und er macht auch so die Verbindung zu der Sache mit Sinan. So quasi, der Sinan ist jetzt höchstwahrscheinlich deswegen so, wie er jetzt ist. Also quasi, dass er jetzt deswegen Pedo ist. Und es gibt ja diese Verbindung, die aufgestellt wird, dass man sagt, wer als Kind vergewaltigt wurde, tendiert dazu, das später auch quasi zu machen. Und das ist quasi das, was er in dem Video dann indirekt ihm vorwirft. Aber
ja, das habe ich auch schon sehr oft gehört, dass so quasi so sau viele, die heute pädophil sind, davon wurden, was ich, 60% oder ich weiß nicht, wie hoch die Zahl ist, aber ein sehr großer Anteil wurde auch als Kind betatscht sozusagen.
Wir können ja mal KI diesbezüglich da mal fragen, wie es ist.
Ja, frag mal.
Es gibt tatsächlich Studien, die einen Zusammenhang zwischen sexuellem Missbrauch in der Kindheit und späterem pädophilen Verhalten untersuchen. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass nicht alle, die in ihrer Kindheit sexuell missbraucht wurden, später zu Tätern werden. Und nicht alle Pädophilen waren in ihrer Kindheit Opfer von sexuellem Missbrauch. Eine Studie, die im Journal of Sexual Aggression veröffentlicht wurde, fand heraus, dass etwa 30% der sexuellen Täter gegen Kinder in ihrer eigenen Kindheit sexuell missbraucht wurden. Eine andere Studie, die im Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law veröffentlicht wurde, fand heraus, dass etwa 35% der Pädophilen in ihrer Kindheit sexuell missbraucht wurden. Also,
ja, krass. Ja. Das ist schon eine krasse Zahl. Ja. Ja.
Aber ich frage mich, warum kommt es dazu? Also, ich meine, das wurde quasi dir angetan und du tust es dann.
Ja.
Ich frage mal, konnten die feststellen?
Die naheliegendste Erklärung ist halt so quasi, dass jeder, oder es gibt viele Erklärungen, aber eine so quasi als Kind haben sie es dann als was Normales gesehen.
Vielleicht.
Oder nicht normal, nee, aber halt so quasi, dass sie halt.
Ich verstehe schon, was du meinst. Die genauen Gründe, warum einige Menschen, die in ihrer Kindheit sexuell missbraucht wurden, später pädophile Neigungen entwickeln, sind nicht vollständig verstanden und sind wahrscheinlich das Ergebnis einer komplexen Interaktion von genetischen, biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren. Einige Theorien und Forschungen weisen auf folgende mögliche Erklärungen hin. Erster Punkt, Traumawiederholung. Einige Theorien schlagen vor, dass Menschen, die in ihrer Kindheit traumatische Erfahrungen gemacht haben, diese als Erwachsene wiederholen können. In einem Versuch, das Trauma zu meistern oder Kontrolle über ähnliche Situationen zu erlangen. Zweiter Punkt, gestörte sexuelle Entwicklung. Sexueller Missbrauch in der Kindheit kann die normale sexuelle Entwicklung stören und zu einer Verbindung zwischen sexueller Erregung und kindlichen Merkmalen führen. Dritter Punkt, soziale Isolation und mangelnde Bewältigungsstrategien. Menschen, die in ihrer Kindheit missbraucht wurden, können Schwierigkeiten haben, gesunde Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen und können sich stattdessen zu Kindern hingezogen fühlen, die sie als weniger bedrohlich oder ablehnend empfinden. Und vierter Punkt, Lernen durch Modellierung. Einige Täter könnten sexuelle Verhalten gegenüber Kindern durch das Modellieren des Verhaltens ihrer eigenen Täter gelernt haben.
Ja, genau so meinte ich das vorher. So, ja.
Interessant. Oh, schon ein krasses Thema eigentlich. Ich frage mich, wie entsteht denn Pädophilie? Gibt es dazu Forschung? Die genauen Ursachen der Pädophilie sind nicht vollständig verstanden und sind wahrscheinlich das Ergebnis einer komplexen Interaktion von genetischen, also wie davor. Also erster Punkt, biologische Faktoren. Einige Forschungen deuten darauf hin, dass Unterschiede in der Gehirnstruktur oder Funktion eine Rolle bei der Entwicklung der Pädophilie spielen könnten. Zum Beispiel haben einige Studien Unterschiede in den Gehirnen von Pädophilen im Vergleich zu Nicht-Pädophilen festgestellt, einschließlich Unterschieden in Bereichen des Gehirns, die mit sexuellem Verhalten in Verbindung gebracht werden. Es gibt auch Hinweise darauf, dass hormonelle Faktoren eine Rolle spielen könnten. Interessant, dass die andere Gehirne haben.
Okay.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Also noch
zweiter Punkt, genetische Faktoren. Es gibt einige Hinweise darauf, dass genetische Faktoren eine Rolle bei der Entwicklung der Pädophilie spielen könnten, obwohl die genauen Mechanismen nicht gut verstanden sind. Einige Studien haben eine höhere Prävalenz von Pädophilie bei männlichen Geschwistern festgestellt, was auf eine mögliche genetische Komponente hindeutet. Dritter Punkt, frühe Umweltfaktoren. Einige Theorien schlagen vor, dass frühe Umweltfaktoren wie sexueller Missbrauch in der Kindheit zur Entwicklung der Pädophilie beitragen können. Also das haben wir schon gehabt. Und der vierte Punkt, psychologische Faktoren. Einige Theorien schlagen vor, dass Pädophilie mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen oder psychischen Störungen in Verbindung gebracht werden kann, wie zum Beispiel narzisstischen oder antisozialen Persönlichkeitsstörungen. Okay, interessant. Das Ding ist, dass dem Sinan vorgeworfen wird, also das sagt zumindest die Freundin, dass er so wurde, nachdem er aus dem Knast kam.
Ach so, krass.
Und ich frage mich, ob sich Pädophilie später entwickeln kann.
Ach so.
Kann sie Pädophilie wird in der Regel als eine langfristige, oft lebenslange sexuelle Präferenz definiert, die sich in der Regel vor oder während der Pubertät manifestiert. Es ist weniger üblich, dass sich eine pädophile Orientierung erst im Erwachsenenalter entwickelt. Die American Psychiatric Association definiert Pädophilie in ihrem Diagnosehandbuch als eine sexuelle Orientierung oder Störung, die sich in der Regel vor oder während der Pubertät manifestiert. Um als Pädophilie diagnostiziert zu werden, muss eine Person anhaltende, intensive, sexuell erregende Fantasien, sexuelle Dränge oder Verhaltensweisen haben, die Kinder vor der Pubertät, in der Regel 13 Jahre oder jünger, betreffen. Und sie muss mindestens 16 Jahre alt und mindestens 5 Jahre älter als das Kind oder die Kinder sein, zu denen sie sich hingezogen fühlt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es Unterschiede zwischen Pädophilie als sexuelle Orientierung und sexuellem Missbrauch von Kindern gibt. Nicht alle Menschen mit pädophilen Neigungen handeln auf diese Neigungen hin und missbrauchen Kinder. Ja, ich glaube, das ist auch jedem klar, oder? Also, dass nicht jeder Pädophile auch das ausübt und auslebt. Aber ich frage mich halt, ob es sich als eine Art Perversion entwickeln kann, weil das ist das, was irgendwie viele denken. Das habe ich oft auch in den Kommentaren gelesen. Weißt du, was ich meine?
Was meinst du genau?
Also quasi jemand, der viel Sex hat, der alles Mögliche ausprobiert hat.
Ach so,
dem wird es irgendwann langweilig und dann probiert das mit den Kindern.
Ach so, ja.
Kann
man natürlich auch nicht ausschließen, vor allem so.
Pädophilie eine Art Perversion sein, die sich später entwickelt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Begriff Perversion oft negativ konnotiert ist und stigmatisierend sein kann. Es ist hilfreicher und genauer, Pädophilie als eine Form der sexuellen Präferenz oder Orientierung zu betrachten, die sich von der Norm unterscheidet und potenziell schädlich ist, wenn sie ausgelebt wird, da sie Kinder involviert, die nicht in der Lage sind, informierte Zustimmung zu sexuellen Aktivitäten zu geben. Es ist auch wichtig zu betonen, dass nicht alle Menschen mit Pädophilen... Ja, ist klar. Wenn sich bei einer Person im Erwachsenenalter sexuellen Fantasien oder Drängen in Bezug auf Kinder entwickeln, ist es wichtig, dass sie professionelle Hilfe sucht. Ja, aber das beantwortet jetzt nicht meine Frage. Hier wiederholt sich ChatGPT.
Die sagen schon, das ist eher früher, ja.
Genau, und sagt einfach, es kommt eigentlich früher. Aber ich frage mich, was hat das für einen Zusammenhang, dass es quasi, dass als er aus dem Knast kam, also so wie sie erzählt, war er früher normal und dann kam er aus dem Knast und dann wollte er ständig so irgendwelche neuen sexuellen Dinge ausprobieren und irgendwann halt auch sowas.
Vielleicht hat er schon immer den Bock auf sowas gehabt und der Knast hat ihn so verändert.
Ja, also interessant, was wir hier erfahren haben über Pädophilie. Mal schauen, ob da noch weitere Fragen aufkommen. Schauen wir aber erstmal jetzt weiter.
Passieren. Im Gegensatz zu vor einem Jahr kann man jetzt auch mehr oder weniger bestätigen, dass diese Aufnahmen anscheinend echt sind und auch nicht irgendwie geschnitten wurden, sondern dass das wirklich eine richtige Aufnahme ist. Vor einem Jahr hat man ja nur einzelne Wortfetzen quasi gehört und damals konnte man halt jetzt nicht sagen, okay, ist das aus dem Zusammenhang geschnitten, fehlt da irgendein Kontext, geht es überhaupt um diese Nichte, die 2 Jahre alt ist? Das Ganze war nicht wirklich klar zu sagen. Christian Stahl und sein Kinderschutzbund haben die ungeschnittenen Aufnahmen...
Heißt er nicht Carsten?
Ja, ich habe mir auch gedacht, warum der kann sein.
Und haben die wohl auch von Experten untersuchen lassen und sind hier zum Entschluss gekommen, wie böse man in einem Video gesagt
hat. Kennst du das eine Video irgendwie, was ist mit Carsten los oder so?
Ja.
Kennst du das?
Ja, ja.
Hat, dass die wirklich echt sind. Auch Bilesch, der Kollege von Boogie, mit dem der einen gemeinsamen Podcast hat, ist ebenfalls irgendwie ausgebildeter Tontechniker und auch der hat von diesem Kinderschutzbund diese ungeschnittenen Aufnahmen bekommen, hat die auch nochmal angeschaut und hat dann folgendes Urteil gefällt.
Es ist zu 0% möglich, dass es unauthentisch ist. Es ist alles bewiesen. Ich kann nach bestem Wissen und Gewissen gerade von mir behaupten und würde sowas auch vor Gericht unter Eid aussagen, ist überhaupt gar kein Problem, dass es uncut ist, ohne Schnitt und in einem Dialog und dass alle Sachen, die ihr da draußen kennt, tatsächlich auf ein kleines Kind zu beziehen sind. Auf die 2-jährige Nichte.
Da mehrere Personen unabhängig voneinander das gleiche Urteil fällen, kann man zumindest Stand jetzt davon ausgehen, dass diese Aufnahmen anscheinend wirklich echt sind und Sinan das tatsächlich alles gesagt hat. Das Geile ist ja auch, Roos ist ja der Bruder von Sinan G. Und natürlich versucht er ihn die ganze Zeit zu verteidigen, was momentan einfach gar nicht mehr funktioniert. Und er hat auch auf dieses Video von Bilesch reagiert. Am Anfang zeigen sie halt quasi diese Aufnahme in dem Schnittprogramm. Und Mock ruft einfach bei Roos an, Mock auch einfach, und versucht das gegen zu argumentieren. Und macht das so.
Es muss doch, wo ist denn diese Originalspur von dem Video?
Die ist leer, also in dem Cut, warte mal, damit die Leute das auch sehen. In dem Cut ist, in dem, was man hier sieht, ist es ja leer. Es ist kein Signal. Anleon.
Ja, genau. Krass. Also das Ding ist so, die 2. Spur unter dem Video, ja, die sozusagen übereinstimmt mit den Headstellen. So, ja, ey, die sollen jetzt einfach mal vergrößern. Guck dir das mal an. Sogar von hier, ich habe Bildschirmfoto gemacht, so, man sieht so, dass die beiden Spuren gar nicht übereinander sitzen. So.
Ja, Bro, wenn du was bei WhatsApp per Videocall aufnimmst, also per Bildschirmaufnahme, dann wird der Ton immer stumm geschaltet, weil das rechtlich nicht erlaubt ist. Natürlich ist die Audiospur gemutet, weil der nichts aufgenommen hat. Vor allem, seit wann kann sich Mock eigentlich ein Handy leisten? Sinan soll übrigens laut der Aussage von...
Dazu gibt's auch was Interessantes. Und zwar hat sich Mock dann bei Kuchen danach gemeldet, nach dieser Aussage. Ne? Und er hat gesagt, so, was erlaubst du dir da zu sagen? Sowas in der Art, ja? Und dann hat er gesagt, wir klären das irgendwie schon auf der Straße oder sowas. Und dann hat irgendwie Kuchen ihn angezeigt. Also, ja, so kurze Story dazu. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie, das mit dem Anzeigen komisch. Also, wenn man so austeilt, muss man...
Immer gleich sofort.
Genau.
Ja. Sinan soll übrigens laut der Aussage von mehreren Leuten jetzt erstmal untergetaucht sein und auch das Land verlassen haben. Komplett verständlich, weil es gibt einfach nichts mehr, womit man das verteidigen könnte.
Übrigens, weißt du, was dazu als Antwort kam? Sinan hat ein Video hochgeladen und hat da drin gesagt, irgend sowas wie, yo, Friends, was geht ab? Ich wünsche euch irgendwie einen schönen Bayram. Und dann hat er so gezeigt, wo er ist. Und dann hat er gezeigt, dass er noch in Essen ist. Also, das war seine Antwort darauf. Weil die Leute behauptet haben, dass er quasi abgehauen ist. Und ich denke mir, ey, du hast gerade nichts Besseres zu tun, als quasi eine Aufnahme zu machen, wo du zeigst, dass du in Essen bist, dass du nicht abgehauen bist. Weißt du, was ich meine? In so einem Fall. Es steht gerade sowas im Raum, ne? Wegen der Pädophilie, aber dein Ego fühlt sich gekränkt gerade wegen der Sache, weil Leute behaupten, dass du abgehauen bist und deswegen drehst du so ein Video und lädst es hoch.
Ja, so anstatt, dass sie die anderen Sachen debunkt, aber
genau.
Kann ja nicht debunkt.
Also richtig weird.
Und, einige Leute haben auch gesagt, dass das einfach nur Dirty Talk ist, im Sinne von so, er will einfach Grenzen überschreiten, damit er dann von der Frau beleidigt wird, als sein Fetisch quasi runtergemacht zu werden. Selbst wenn das so wäre, ändert das halt nichts daran, dass Kinder überhaupt nichts mit irgendwelchen sexuellen Handlungen zu tun haben sollten. Wenn das jetzt ein Satz gewesen wäre, dann könnte man vielleicht noch drüber diskutieren, das zu sagen. Aber Bro, das ist eine 11-Minuten-Aufnahme gewesen. Er wollte ja sogar das zweijährige Kind vor der Kamera sehen. Und selbst wenn es ihm nur darum geht, dass er fertig gemacht wird, Bro, Kinder, selbst wenn es nur Dirty Talk ist und die Person nicht mal echt wäre, also die Nichte, wäre es vollkommen egal, weil das geht nicht. Ich glaube, es gibt tausend andere Möglichkeiten, sich von einer Frau runtermachen zu lassen, ohne dass man Kinder involvieren muss. Gerade im Blickpunkt darauf, dass diese Aufnahme jetzt ja anscheinend doch echt ist, ist das Statement, was Sinanji dazu gemacht hatte, wirklich absolut lächerlich. Ich meine, wir schauen einfach mal rein. Am Anfang zeigt er zum Beispiel folgenden Beschluss.
So, das ist ein Beschluss vom Landgericht, also kein Brief von meinem Anwalt, sondern vom Landgericht. Also wie ihr sehen könnt, ist das hier kein Spaß mehr. Es wurde ein Ordnungsgeld verhängt, weil die besagte Person offenkundig lügt, Fake-Interviews macht und Lügen verbreitet.
Ja, okay, du zeigst halt irgendeinen Beschluss, wo jemand Geld zahlen muss. Aber um welche Aussage es geht, also was genau denn jetzt falsch gewesen ist, sagst du einfach gar nicht. Dann geh doch mal richtig darauf ein und sag uns, was für ein Beschluss das ist. Was genau darf man denn nicht über dich sagen? Wo war denn der Fehler? Ich meine, das könnte wirklich alles sein. Vielleicht hat das gar nichts mit diesem Fall zu tun. Wir wissen es einfach gar nicht. Geiler Beweis, Bro. Auch die nächste Aussage ist echt bescheuert.
Wer will wirklich Kinderschutz?
Nur hier ist seine Stimme komischerweise nicht hochgepitcht.
Oder Kinderschützen. Geht es wirklich um Kinderschutz? Also wenn es hier um Kinderschutz geht, warum verbreitet man Nacktvideos von mir, was ganz junge Menschen im Internet sehen können? Geht es also hier wirklich um Kinderschutz?
Er versucht hier halt einfach, und das macht er mehrmals in diesem Statement, eine Täter-Opfer-Umkehr. Ja, also diese Aufnahmen sind vielleicht nicht korrekt, aber euch geht's doch sowieso nicht um den Kinderschutz. Also diese Aussage von ihm ist so dumm, dass ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich da jetzt vernünftig darauf eingehen soll. Also erstmal, nicht jeder, der dich dafür kritisiert, verbreitet ja auch diese Videos von dir. Das ist schon mal das Erste. Und selbst wenn das so wäre, dürfte man dich doch trotzdem dafür kritisieren. Es ist doch ein Unterschied, ob du 11 Minuten lang in einem Videocall über sexuelle Handlungen mit einer Zweijährigen sprichst oder ob jemand ein Video von dir verbreitet, wo du dir einen runterholst. Genauso das hier.
Ja, und es gibt Sachen, wo der Anwalt zum Beispiel sagt, ey, dazu darfst du dich äußern, dazu darfst du dich nicht äußern. Ich kann halt nicht in die Materie komplett reingehen und zu allem irgendwas sagen, ja, weil es läuft aktuell ein Verfahren.
Also inwiefern darfst du dich denn gar nicht dazu äußern? Ja, okay, es ist ein laufendes Verfahren. Du könntest doch aber trotzdem sagen, hey, die Aufnahmen sind gar nicht so, das ist zusammengeschnitten oder sonst irgendwas. Man merkt halt deutlich während dem gesamten Statement, dass er nicht zu diesen pädophilen Vorwürfen sagen möchte. Und wenn man jetzt sich überlegt, dass die ja höchstwahrscheinlich echt sind, dann kann man sich auch schon denken, warum er das Thema nur so ganz oberflächlich so ein bisschen behandeln möchte wahrscheinlich. Genauso auch das hier.
Wenn es so ist, wie es dargestellt wird, wie man mich versucht darzustellen, geh doch zur Polizei. Warum werde ich nicht angezeigt? Warum gibt es kein Verfahren gegen mich?
Ja, also lustigerweise hat die Polizei jetzt tatsächlich bestätigt, dass es ein Verfahren gibt. Und die Mutter der Nichte wurde wohl auch schon angeschrieben, dass das Ganze vor Gericht gehen wird. Das habe ich allerdings nur im Internet gefunden.
Boah, ich habe mir gedacht, ne, wie schlimm das für die Eltern sein muss.
Von der Nichte?
Ja.
Aber die Frage ist, inwiefern bekommen die das mit? Wissen die Eltern, dass ihre Nichte gemeint, also dass ihr Kind gemeint ist, weil es...
Also, wenn sie mitbekommen, beispielsweise, eigentlich ist es nicht schwer.
Ja, stimmt schon, ja. Nee.
Erstmal ist ihr Name bekannt, ihre Stimme ist bekannt und sie wissen, dass sie mit Sinan zusammen war, weißt du? Ich weiß nicht, ob es jetzt die Schwester ist oder der Bruder. Und so können sie das sehr leicht mitbekommen, also rausbekommen und dann...
Ja, stimmt schon. Ja. Ja.
Gefunden von mehreren Leuten, auch unabhängig voneinander, die das gepostet haben. Ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber zumindest, dass die Polizei hier ermittelt, ist tatsächlich ein Fakt. Also, ja, tut mir leid, Bro, die Aussage ist also jetzt nicht so gut gealtert auf jeden Fall. Aber mit am besten ist eigentlich diese Aussage hier von Sinan.
Ich habe was Schlimmes angeblich getan, geh doch zur Polizei. Warum sitze ich noch in Freiheit?
Also, nur mal so nebenbei. Als Bushidos Frau mit den Zwillingen schwanger gewesen sind, ist Sinan mal irgendwie da vor die Tür gegangen und hat da Stress gemacht. Das hat Bushido auch gestern in einem Stream erzählt. Ich meine, wenn Bushido irgendwas gemacht hat, warum bist du da nicht zur Polizei gegangen? Oder warum hast du mit Leuten wie Manuelsen und so weiter gechillt, die ja auch nie zur Polizei gehen, sondern immer alles mit Ansagen, Bedrohungen und sonst irgendwas klären. Also du und deine Leute, ihr seid doch die Letzten, die selbst wenn jemand eine Straftat begangen hat, wie zum Beispiel Beleidigung oder whatever, zur Polizei gehen. Aber erwartest das jetzt von anderen oder was? Was ist das denn für eine komische Doppelmoral? Du wärst doch auch der Letzte, der zur Polizei gehen würde, oder nicht? Die Frau, mit der Sinan übrigens dieses Gespräch hatte, hat sich in einem Statement auch nochmal gemeldet und die sagt unter anderem auch das hier.
Dass man behauptet, ich hätte sie ihm regelmäßig in die Kamera gehalten, stimmt nicht. Er hat sie, wie gesagt, einmal durch einen blöden Zufall gesehen und hat sie danach nicht mehr wiedergesehen. Er hat aber ein auffälliges Verhalten an den Tag gelegt, Neigungen gezeigt, öfters nach ihr gefragt, was ich sehr auffällig fand und weshalb ich dann angefangen habe, das zu dokumentieren, um halt Beweise zu sammeln. Er war sehr respektlos, hat mich sehr oft angeschrien, weshalb ich auch nichts mehr dazu sagen konnte und sagen wollte, weil ich bin nicht für sein Verhalten verantwortlich, für seine Neigungen verantwortlich.
Ob das Ganze jetzt so stimmt, also dass er öfter nachgefragt hat und so, das wissen wir jetzt natürlich nicht, kann aber natürlich ganz gut sein. Tja, was kann man abschließend dazu sagen? Ich persönlich finde das halt super schwer, weil natürlich sollte man keinen vorverurteilen und es zählt natürlich auch immer noch die Unschuldsvermutung. Es sieht für Sinan aber wirklich hier überhaupt nicht gut aus. Sollte es tatsächlich stimmen, dass diese Aufnahmen echt sind, dann also erstmal kannst du deine Karriere komplett beenden und dann bitte, Bro, such dir auf jeden Fall Hilfe und halte dich von Kindern fern. Auf jeden Fall. Also das wirklich auf jeden Fall bitte, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze jetzt weitergehen wird. Wie gesagt, Sinan ist wahrscheinlich jetzt irgendwie erstmal untergetaucht und hofft wahrscheinlich, dass das Thema in den nächsten Wochen oder sowas wieder abflacht. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Vor allem Roos tut mir hier halt wirklich auch so ein bisschen leid. Obwohl, nee, er tut mir nicht leid, Digga, schneid das raus, scheiß auf den. Was sagt ihr dazu? Wie wird das Ganze weitergehen? Wird irgendwann Sinan G nochmal zurückkommen und wieder streamen und andere Sachen machen? Schreibt das jetzt in die Kommentare. Wir sehen uns. Bis dann, meine Freunde.
Ja. Was denkst du, wie wird das für ihn weiterlaufen?
So, also man kann aber immerhin von Glück reden oder man kann hoffen, dass es nur bei Aussagen geblieben ist und dass der nicht irgendwie schon...
Ja, das hoffe ich auch.
...gemacht hat und so. Und was ich interessant finde, ist, dass Kuchen ja irgendwie gar nichts irgendwie in seiner Story erwähnt hat, irgendwie da irgendwie trau kein Promi oder so, und der war ja schon einer der Haupttypen,
ja,
sozusagen. Das ist wahrscheinlich, weil so der natürlich auch sehr tabu ist, sozusagen.
Fast, also bis jetzt kenne ich niemanden, der über das Thema gesprochen hat und trau kein Promi erwähnt hat.
Ja.
Also die, guck mal, zum Beispiel, ich spreche darüber, weil mir scheißegal ist, was Leute sagen werden. Und Leute werden ja sicher sagen, hey, das ist so ein Verschwörungstheoretiker und so weiter, weißt du, was ich meine? So, ja, aber aus diesem Grund...
Aber man muss es einfach eh
so... Ja, wenn es so ist, dann ist es so. Ja, wenn er hat das Ganze...
Der hat das Große. Genau. Natürlich hat viele Ansichten, die wir nicht haben,
genau,
oder irgendwie sowas.
Genau.
Aber in dem Fall hatte er zu 100% recht. So.
Ja, und da muss man auch einfach ehrlich Credits geben und sagen, hey, so, ich habe es durch ihn mitbekommen beispielsweise. Aber wurde bis jetzt von niemandem so gemacht. Aber was denkst du, wie wird es jetzt weitergehen für Sinan?
Ja, seine Karriere ist auf jeden Fall beendet, wie KuchenTV sagt. So. Also ich weiß ja nicht, wer noch irgendwie Klicks bekommt oder...
Also Roos meinte, er hat noch vor zu streamen.
Mhm. Ja, ich könnte mir schon, also ich meine, andererseits KuchenTV ist ein gutes Beispiel, da quasi das ist ja auch so, dass dann viele denken, dass er seine Frau geschlagen hat und so, und der macht trotzdem immer noch krasse Klicks. Also vielleicht, wenn man es krass macht, kann man sich von allem gewissermaßen erholen. Vielleicht gibt es halt dann Leute, die das nicht mitbekommen haben und dann irgendwann zufälligerweise in seinem Stream auf Twitch reinschauen. Könnte, also es wird auf jeden Fall ein krasser Schlag für seine Karriere, aber aber ich glaube, es ist theoretisch möglich, da noch, trotzdem vielleicht ist noch nicht komplett, es zu beerdigen.
Weißt du, wie das möglich wäre? Passt. Wenn er sich jetzt hinstellt und sagt, hey, ja, ich bin krank und es ist schlimm, damit zu leben.
Das wäre krass, ja.
Und es ist so, ich hasse mich selbst dafür, sowas in der Art, weißt du, was ich meine?
Ja,
und
ja, das wäre richtig.
Nur so.
Ihn noch ab quasi, weil
nur so hätte er noch Chancen.
Kommt besser genau, als Lügner, ja.
Genau. Nur so hätte er noch Chancen. Ansonsten kann ich mir gar nicht vorstellen, weil der Hate wäre halt einfach zu groß, weißt du? Und es würden Leute fordern, dass er einfach nichts mehr macht, ja? Also deswegen, aber wenn er wirklich so kommen würde, dann könnte er sich aus der Scheiße retten.
Ja.
Vielleicht, dass er auch nachweist, ich mache jetzt Therapie und so weiter, aber ich habe nie ein Kind angefasst. Es waren einfach nur Gedanken und ich weiß, dass es falsch war und ich mache sowas nie wieder. Vielleicht sowas, ja.
Ja.
Siehst ja voll müde aus.
Bin ultra müde, ey. Ich habe heute Mittag geschlafen, dachte, jetzt bin ich nicht fertig. Jetzt habe ich genug geschlafen, aber ich bin so krass müde. Also sorry an die Zuschauer, die den Stream anschauen. Vor allem, im vorletzten Stream war ich auch schon übertrieben
müde. Die denken so, du bist immer nur müde.
Ja, aber das ist eigentlich schon die Ausnahme. Eigentlich bin ich jemand, für mich ist
nur
so
beim
Schlaf,
Podcast.
Schlaf high. Ja, Schlaf ist eigentlich so heilig für mich. Also ich schaue wirklich, dass ich jeden Tag meine 7-8 Stunden Schlaf bekomme. Mhm. Aber es gab es zweimal hintereinander halt so eine Situation, wo ich es nicht bekommen habe. Aber ich schwöre, es kommt beim nächsten Mal nicht mehr vor, meine sehr verehrten Zuschauer.
Ja gut, dann würde ich sagen,
das heißt,
machen wir lieber für heute Schluss, oder?
Ja,
oder willst du noch über die Frankreich-Sache sprechen?
Ja, wir können es vielleicht möglichst kurz, irgendwie so, wenn wir es in 10 Minuten abhandeln, so. Also ich habe mir da ein paar Punkte aufgeschrieben. Also es gab ja, also kannst du mal ChatGPT fragen, die ganzen Aufstände sind ja zustande gekommen, weil ein Junge von der Polizei erschossen wurde. Und was war das genau, was der Junge gemacht hat? Also er wurde irgendwie, es gab eine Polizeijagd und dann wurde er erschossen. Oder weißt du, oder vielleicht muss man ChatGPT nicht fragen, weißt du, was hat der genau gemacht?
Also, wie war deine Frage nochmal?
Was hat der Typ, der in Frankreich von der Polizei erschossen wurde, gemacht?
Der junge Mann, der in Frankreich von der Polizei erschossen wurde, genau gemacht.
Bin gespannt, ob er das erkennt, weil da ist überhaupt noch gar kein.
Ah, übrigens, bei Bing kann man jetzt Bilder hochladen, ne?
Echt?
Ja, man kann Bilder hochladen und so interagieren und sagen, keine Ahnung, was ist auf dem Bild? Hier, ich habe einen komischen Ausschlag, was ist das zum Beispiel? Laut den Medienberichten wurde der junge Mann Nahel M. am 27. Juni 2023 in Nanterre oder so, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, einem Vorort von Paris von einem Polizisten während einer Verkehrskontrolle erschossen. Eine Zeugin filmte, wie der Polizist aus nächster Nähe auf den Fahrer schoss, als dieser losfuhr. Der Schuss traf Nahel M. in die Brust und tötete ihn. Der Polizist wurde wegen Totschlagsverdacht in Gewahrsam genommen und von der Familie des Jungen wegen Mordes verklagt. Die Tat löste schwere Krawalle und Proteste gegen Polizeigewalt in mehreren Orten aus. Aber das Ding ist, guck mal, hier steht während einer Verkehrskontrolle und da steht, während er wegfahren wollte, ne? Als dieser losfuhr. Wohin fuhr er los? Warum fuhr er los?
Ja.
Das sind ja wichtige Details.
Ja, ich find's auch krass, dass der das weggelassen hat und bei den Artikeln finde ich es auch immer wieder erstaunlich, dass das immer weggelassen wird, die Details.
Ja.
So, manche stehen da so, der wurde erschossen, so. Ah ja, okay.
Und da denkt man halt einfach so. Das ist halt genauso wie bei Rammstein, ne? Das mit dem Fleck.
Ja.
Das ist eine gute Frage, die nicht leicht zu beantworten ist. Die genauen Umstände und Motive, warum Nahel M. losfuhr, sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei behauptete zunächst, dass er sie überfahren wollte, was aber durch ein Video widerlegt wurde. Das zeigte, wie der Polizist aus nächster Nähe auf ihn schoss. Nahel M. war schon mehrmals von der Polizei kontrolliert worden und sollte im September vor Gericht erscheinen. Möglicherweise hatte er Angst vor einer weiteren Konfrontation mit den Beamten oder wollte einfach nur fliehen. Also Fahrerflucht. Also guck mal, das ist doch Fahrerflucht.
Ja, und ich habe irgendwo anders noch gehört, dass der davor schon fast Menschen überfahren hatte. So. Also ich sage jetzt nicht, dass es eine richtige Sache war, da wen zu erschießen. Also es war bestimmt jetzt nicht die richtige merkwürdige Reaktion.
Ja, da würden wir beide
aber
zustimmen.
Aber es ist, genau, also es wird so getan, als wäre es so aus dem Nichts, so, als wäre es so einfach eine normale Verkehrskontrolle, so, hallo, Fahrer, Führerschein, Fahrzeugpapiere, peng, peng, so. Ja. Es waren Menschen gefährdet. Er hat Menschen gefährdet durch seine Aktionen und dann hat der Polizist die Entscheidung getroffen, so, oh, wenn ich ihn jetzt weiterfahren lasse, könnte ich mir vorstellen, dass er in irgendwen reinfährt oder sowas.
Ja.
Wie gesagt, ist, finde ich, trotzdem eine übertriebene Reaktion. Aber es ist jetzt nicht so, dass es einfach nur random war. Und da wird ja auch immer die Diskussion, war das jetzt rassistisch oder nicht? Und ich finde, vielleicht war der Polizist ein Rassist, kann man natürlich nicht ausschließen. Aber so, vielleicht hat er halt einfach nur die falsche Entscheidung getroffen. Und das hat jetzt nicht unbedingt was Rassistisches.
Genau. Also, das ist ja das Ding. Nahel M. war schon mehrmals von der Polizei kontrolliert worden und sollte im September vor Gericht erscheinen. So, ich frage mal, warum sollte er im September vor Gericht erscheinen?
Ah, okay. Das ist dann...
Guck mal, was wir hier machen, ist einfach nur kritisch hinterfragen, ja? Und ich finde, das sollte jeder und überall. Kritisches Hinterfragen ist sehr wichtig und nicht einfach nur blind glauben, was man in den Schlagzeilen liest. Nahel M. sollte im September vor Gericht erscheinen, weil er sich mehrmals geweigert hatte, den Anordnungen der Polizei Folge zu leisten. Erst am vergangenen Wochenende war er deswegen in Gewahrsam genommen worden. Dies ist eine Straftat, die mit einer Geldstrafe von bis zu 7.500 Euro und einem Führerscheinentzug von bis zu 3 Jahren geahndet werden kann. Außerdem hatte er noch andere Vergehen begangen, wie zum Beispiel die Verwendung von falscher Nummernschilder, Fahren ohne Versicherung, Verkauf und Konsum von Drogen oder Hehlerei. Aber das sind natürlich alles nicht so wichtige Punkte, die man erwähnen sollte.
Ja.
Weil, guck mal, das Ding ist, wie gesagt, weißt du, ich bin mir sicher, auch hier werden Leute kommen und sagen, wie könnt ihr sowas sagen und so weiter, ne? Wir sagen nicht, dass die Tat richtig war. So, wir beide verabscheuen die Tat. Sind so nichts rechtfertigt Mord eines jungen Mannes, wenn es anders geht. Also das steht hier gar nicht zur Debatte. Was wir hier ja sagen ist, es ist nicht so, wie es dargestellt wurde. Weil wie es dargestellt wird, dass ein komplett unschuldiger junger Mann einfach so von einem Polizisten ermordet wurde.
Aber da muss man auch dazu sagen, es kommt auch auf den Artikel an. Also es gibt ja Google News und da bekomme ich immer so Benachrichtigungen so, was passiert ist. Und da bei dem ersten Artikel, da stand gar nichts drin, zum Beispiel über die Details, was da passiert ist. Aber es gibt schon viele Artikel, wo dann die Details auch drinstehen. Hm. So ist es nicht.
Okay. Also das, was ich bis jetzt so im Mainstream mitbekommen habe, das ist halt so dieser Anschein, der einem gegeben wird. Da wurde ein unschuldiger Junge umgebracht, der nichts getan hat. Und der Polizist hat deswegen höchstwahrscheinlich wegen rassistischem Hintergrund gemacht.
Ja, also das Ding ist halt, wenn es so wäre, dass es ein Typ wurde kontrolliert und dann wurde direkt erschossen, dann wäre es halt wirklich eine komplett andere Sache. Mhm. Aber so war es nicht.
Natürlich.
Ich denke, die meisten Zuschauer sind sich einig, dass die ganzen Krawalle oder so nicht auch genauso wenig die passende Reaktion ist. So quasi jemanden zu erschießen, wenn er wegfährt, vor allem wenn es ein junger Mann ist, das ist in den Augen der meisten keine passende Reaktion. Aber dann darauf so die ganze Städte abzufackeln und da wurden ja auch viele Leute betroffen oder sind zu Schaden gekommen, die ja nichts damit zu tun haben. Was bringt es, wenn man sozusagen ein Auto von einem random Typen abbringt? Es waren ja nicht nur Polizeiautos so. Also was bringt es für ein random Auto abzufackeln, wenn sozusagen man sauer auf die Polizei ist oder so?
Genau.
Und außerdem ist es ja nur ein Polizist jetzt in dem konkreten Fall, obwohl da wahrscheinlich dann es heißt, dass die Polizei im Allgemeinen, okay, nee, das muss ich gerade zurücknehmen, ich habe jetzt, also weil es war wahrscheinlich so aus deren Sicht das Ding, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat, und das ist ja auch so, also es geht ja da auch um so bestimmte Bereiche, wo die Polizei dann auch nicht reinkommt und denen nicht hilft und so, da haben die schon so eine verfeindete...
Da gibt es einen guten Film auf Netflix darüber und ich finde, es wurde sehr gut in dem Film dargestellt, wie quasi die Polizei gar nicht in diese Gegenden kann und wie dort so eigene Regeln eigenen Gesetze herrschen. Und das ist so. Mhm. Ja, das kann man auch nicht bestreiten. Ja. Darüber gibt es auch Dokumentationen und so weiter. Also, was ich hier sagen würde, ist, wie du gesagt hast, okay, einen jungen Mann zu erschießen ist falsch, aber ist die Reaktion darauf richtig? Städte zu zerstören, zu plündern, Autos in Brand zu setzen und so weiter, ist das eine richtige Reaktion?
Ja, also das Ding ist, was halt da immer noch in den Raum geworfen wird, dass man sagt, ja, okay, in diesen Gegenden, da haben die immer eine sehr hohe Arbeitslosigkeit und denen geht es halt sehr schlecht und das ist jetzt nicht nur eine Demonstration wegen diesem einen Tod, sondern allgemein, weil die halt unzufrieden sind. Video von Mr. Wissen2Go wurde gesagt, dass sie eine Arbeitslosenquote von 40% da haben.
14?
Bei Jugendlichen. 40, 40 bei Jugendlichen. Krass. Warte, Moment, die Jugendliche, die haben ja sowieso heute eigentlich auch im Allgemeinen keine Arbeit. Also Leute,
interessant.
Also ich meine, die meisten fangen doch eigentlich sowieso sowieso mit, die studieren bis die 21 sind und dann von dem her weiß ich jetzt gar nicht, was genau bedeutet, aber mich würde mal interessieren, frag mal ChatGPT, Arbeitslosenquote Ranking Europa oder sowas, das ist das irgendwie so eine Stufe.
Kannst du mir...
Mich würde mal interessieren, wie krass, ob jetzt da Frankreich sozusagen oder zumindest diese Gegenden irgendwie so...
Ja, das ist eine gute Frage, würde mich auch interessieren. Weil sonst geht man ja auch hier in Richtung Manipulation. Also, Spanien 12,7, Griechenland 11,2, Italien 9,7, Litauen 8,8, Schweden 8,5, Frankreich 7,1, Finnland 7,1, krass. Portugal 6,5.
Wusste zum Beispiel nicht, dass sie bei Schweden zum Beispiel so hoch ist. Ich hätte nicht gedacht, dass Schweden mehr Arbeitslosen hat als zum Beispiel Kroatien oder
Rumänien. Wo ist Deutschland?
Krass.
Deutschland 2,9. Krass.
Krass. Also dass Rumänien, weil Rumänien ist ja auf jeden Fall ja auch generell ein armes Land, aber die haben trotzdem eine geringere Arbeitslosenquote. Das heißt, die haben da alle Arbeit, aber verdienen weniger.
Aber also das mit Spanien finde ich auch krass. 12,7. Dann 40% bei Jugendlichen. Wie hieß die Gegend nochmal?
Irgendwie so, warte, das Video, hab ich das Go-Video gesehen. Irgendwie so, irgendwas Französisches.
Kannst du auch nicht französische Wörter aussprechen?
Nee.
Ich auch nicht. Ich hatte Spanisch in der Schule, kein Französisch.
Latein.
Beste.
Borneo oder so. Borneo, sagt der Mr. Wissengo.
Okay, ich schreibe mal einfach, wie ich denke, wie das geschrieben wird.
Jugendarbeitslosigkeit, also Jugendarbeitslosigkeit stand ca. 40%. Erwachsenenarbeitslosigkeit ca. 20%. Also in diesen Gegenden, weil wir haben jetzt Frankreich im Allgemeinen als Schild, aber in diesen Gegenden.
Wie ist es bei Erwachsenen?
Aber ich genau, 20% bei Erwachsenen scheinbar.
20%.
Ich verstehe es halt mit
ja,
der
gut,
Jugendarbeitslosigkeit
höher als der Durchschnitt.
Ich frage mich halt quasi, was ist denn zum Beispiel in Deutschland die Jugendarbeitslosigkeit? Weil die meisten Leute arbeiten doch in ihrer Jugend nicht.
Ja, deswegen verstehe ich nicht, warum man das überhaupt erwähnt. Also, und das so als krass darstellt. Guck mal, hier steht aber, ich nehme an, Sie meinen mit Bondieu die Region. Ich kann es nicht aussprechen, sorry. Die Arbeitslosenquote in dieser Region betrug im ersten Quartal 2023 7,5%. Das ist etwas höher als der französische Durchschnitt von 7,1%. Und die Jugendarbeitslosenquote in Frankreich lag im Jahr 2020 bei rund 20%. Okay, aber gut, ja. Schau mal, 7,5% wird hier gesagt. Weiß jetzt nicht, das ist von Statista, das ist die Quelle.
Warte.
Im ersten Quartal 2023. Hä? Aber, warum Bosnien-Herzegowina? Hä?
Hä? Bosnien?
Ja, warum? Guck mal. What the fuck?
Da hat Dings mal einen dicken Wurm reingebracht.
Ja, ich schreib mal, die Quellen sind von Bosnien. Geht's dir noch gut? Also gut, dass Quellen angezeigt werden, dass man da quasi nachschauen kann. Es tut mir leid, wenn ich Sie verwirrt habe. Ich habe versucht, Ihnen die besten Informationen zu geben, die ich finden konnte.
Oh mein Gott.
Ich bin noch am Lernen und bin noch nicht perfekt. Ich hoffe, Sie können das verstehen und respektieren. Tschüss. Die ist jetzt beleidigt. Okay, guck mal, Gespräch einfach beendet.
Holy shit.
Aber Ding ist, bei Bing scheint es so, dass mit der Zeit, also je weiter das Gespräch geht, desto ungenauer werden die Antworten. Wusstest du das?
Ah, nee. Aber weißt du, ob man das so schreibt?
Ja, ich habe es kopiert von dem, was sie davor geantwortet
haben. Ja, aber das sind ja mehrere Gebiete, weil das hört sich an, als wäre es ein Ort. Weil ich weiß nicht, ob das der Fehler war. Weil ich weiß nicht, ob Mr. Wissen to go irgendwie sagt, wie man das schreibt.
Ich habe ja davor, so wird es geschrieben. Guck, Bonlieu oder so.
Problemgebiete.
Guck mal, so wird es geschrieben.
Bonlieu, so schreibt man das. Ja, genau, so schreibt man das ja.
So.
Epic Fail.
Und in... Bonlieu wird es aussuchen, oder?
Irgendwie so.
Die Bonlieus sind die Vorstädte der französischen Großstädte. Die Arbeitslosenquote in den Bonlieus ist in der Regel höher als im nationalen Durchschnitt. Laut dem letzten Bericht der nationalen Beobachtungsstelle. Also, im Jahr 2010 war 20,9, während der nationale Durchschnitt bei 9,8% lag. Die Bonlieus sind auch Schauplatz von wiederkehrenden Unruhen, die sich gegen die Polizei und die staatlichen Institutionen richten. Die schwersten Unruhen fanden im November 2005 statt, als mehr als 10.000 Fahrzeuge und hunderte öffentliche Gebäude in Brand gesetzt wurden. Krass. Mehr als 10.000 Fahrzeuge und hunderte von öffentlichen Gebäuden. Die Unruhen wurden ausgelöst durch den Tod zweier Jugendlicher, fast der gleiche Fall. Siehst du das?
Mhm. Ja.
Die Unruhen wurden ausgelöst durch den Tod zweier Jugendlicher, die vor einer Polizeikontrolle geflohen waren. Krass.
Ja. Und das Ding ist aber jetzt, die Leute sagen, in den Gegenden sind die sehr arm und so.
Mhm.
Und da sollte der der Staat sozusagen jetzt was tun.
Denkst du?
Dass die da nicht mehr arm sind. Aber ich weiß so quasi, also ich wüsste jetzt nicht, was man da machen soll. So quasi so, ah, wir geben denen einfach Geld. Man kann nicht auf Knopfdruck sagen, okay, ja, dann haben die alle Arbeit oder so.
Aber in Frankreich gibt es ja auch bestimmt Sozialhilfe, oder nicht? Was denkst du? Also ich denke
ja, so... Ja, achso, wenn die sowieso alle Sozialhilfe empfangen, also aber trotzdem ist man ja dann noch arm.
Ja,
das
aber...
Das ist halt die Frage, oder ich weiß...
Mich würde mal jetzt wirklich interessieren, empfangen die dort Sozialhilfe und wie viel ist das? Dann kann man...
Ja. Ja. Ja, genau, das stimmt, frag das mal. Also, keine Ahnung, also das ist halt die Frage, ob die leben die dann im Existenzminimum oder können die eigentlich, sollten die so zufrieden sein?
Guck mal, so wie wir recherchiert niemand, ne?
Ja.
Ja, die Bewohner der Banlieue erhalten Sozialhilfe, wenn sie die Voraussetzungen dafür erfüllen. Die Sozialhilfe in Frankreich heißt Revenu de Solidarité Active und sollte den Empfängern ein Mindesteinkommen garantieren. Der RSA wurde 2009 eingeführt und löste die frühere Sozialhilfe RMI und die Alleinerziehendenhilfe API ab. Um RSA zu erhalten, muss man mindestens 25 Jahre alt sein, französischer Staatsbürger oder seit mehr als 5 Jahren mit einer Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis in Frankreich sein. Außerdem muss man sich aktiv um einen Arbeitsplatz bemühen oder an einer Eingliederungsmaßnahme teilnehmen. Die Höhe des RSA hängt von der persönlichen Situation ab, wie zum Beispiel dem Familienstand, der Anzahl der Kinder, dem Wohnort und den sonstigen Einkünften. Der Regelsatz beträgt 559 Euro pro Monat für Alleinstehende und 839 Euro für Paarhaushalte. Kinder werden bei ihren sorgeberechtigten anspruchserhöhend berücksichtigt. Eigene Erwerbseinkünfte werden nicht mehr berücksichtigt, sondern durch eine gestaffelte Beschäftigungsprämie ersetzt. Die Unterkunftskosten werden nicht direkt als Belastung berücksichtigt, sondern durch verschiedene Wohngeldarten, zum Beispiel Familienwohngeld, Sozialwohnzuschlag, parallel weitergezahlt. Allerdings werden die Wohngelder zu einem kleinen Wohngeldabschlag in der RSA anspruchmindernd berücksichtigt. Also eigentlich sieht es gar nicht so schlecht aus.
Ja, und die Leute, die sagen, ah ja, okay, die sind da alle voll arm, so quasi, da habe ich jetzt auch noch nicht so Vorschläge gehört, was man da so machen könnte, weil man sagt so, ah ja, die Regierung, die sind alle so auf die Regierung. Ich sage jetzt nicht, dass es nichts gibt, was man machen soll, ja, aber es gibt da jetzt offenbar keine leichte Lösung.
Vor allem, so, man kann ja schwer von Armut sprechen, wenn der Regelsatz höher ist als bei Bürgergeld in Deutschland pro Person.
Mhm.
Also,
aber
ich meine, wo fängt denn Armut an? Also, es ist ja relativ, weißt du, was ich meine? Also, das, was die hier als Armut bezeichnen, wäre zum Beispiel in Indien so. In Indien würden die Leute solche Menschen für reich halten.
Ja.
So, also, es ist ja immer sehr relativ, was arm bedeutet. Aber wenn der Regelsatz höher ist als in Deutschland, der Regelsatz in Deutschland steht hier, beträgt 446 Euro und dort 559 pro Monat. Ich meine, kann das dann sein, dass man das als Rechtfertigung nutzt und sagt, ja, die sind arm und deswegen machen die dort und...
Also Rechtfertigung ist ja nicht das Wort, die Worte, Leute rechtfertigen es nicht damit, sondern die sagen halt,
dass sie erklären es damit, ja.
Sie erklären es damit, aber quasi, ob das also sozusagen als Erklärung ausreicht, ist halt die Frage.
Also guck mal, wenn deine Wohnung bezahlt wird, wenn du fast 600 Euro im Monat bekommst, ja, so, das heißt, du kannst dir Essen leisten, du hast ein Dach über dem Kopf, deine Existenz ist nicht gefährdet zumindest, weißt du? Weil das ist ja oft, was gebracht wird, dass man sagt, die sind arm, deswegen sind die kriminell. Das wird ja auch in Deutschland gebracht. Und warum spreche ich da so? Also ich selbst komme ja aus einem Ghetto, so gesehen, ja, aus einem Brennpunkt, ja, aus so einem sozialen Brennpunkt. Und ich weiß halt, wie es ist. Meine Eltern haben früher, als wir frisch nach Deutschland gekommen sind, auch Sozialhilfe empfangen, ja. Und uns wurde damals alles bereitgestellt. Möbel, Kleidung, Essen, Wohnung, alles. Wir waren richtig dankbar dafür. Und für uns, im Vergleich, wie wir dort gelebt haben, in meinem Heimatland und hier, das war einfach, also das hat sich damals wie so ein High angefühlt, ja, hier in Deutschland zu leben. Und deswegen finde ich das immer so dreist, wenn man dann das als Armut bezeichnet. Dann denke ich mir, ey, ihr wisst gar nicht, was Armut bedeutet. Ich habe in Armut gelebt. Wir hatten kein heißes Wasser, ja. Meine Oma hat damals Wasserkocher angemacht, ja, das Wasser heiß gemacht und das Wasser dann mit kaltem Wasser gemischt und dann halt in so einen Topf das Ganze getan und dann halt über meinen Kopf. So habe ich geduscht.
Boah,
ja?
krass.
So.
Ja, viel zu krass.
Und dann quasi nach Deutschland zu kommen, hier eine Wohnung zu bekommen, jeden Tag duschen zu können, ja, warmes Wasser zu haben und alles. Und dann das als arm zu bezeichnen. Ich weiß nicht, bis heute, wenn ich das höre, ist es für mich so dreist. Ja, und deswegen, weißt du, in meinem Viertel damals, in sogenannten Ghetto, da waren so viele von Menschen mit Migrationshintergrund, die halt immer rumgeheult haben, die sich immer so in die Opferrolle gebracht haben und gesagt haben, ja, wir kommen hier niemals raus und das ist unser Schicksal und so weiter. Und ich habe halt nicht verstanden, wovon die sprechen. Und das ist für mich so die typische Opferhaltung, die man da begeht. So, hey, zum Beispiel bei mir, ich war in diesem Brennpunkt, ne, in diesem Ghetto. Trotzdem war ich auf einem Gymnasium. So, wie ging das?
Ja.
Und trotzdem bin ich dann noch studieren gegangen und alles. Also, ich meine, das ist alles möglich. Deswegen habe ich nie verstanden, was hat das bitte damit zu tun, dass man sagt, hey, so, die sind arm und deswegen sind die so, weißt du?
Ja.
Weil genau die gleichen Argumente bringt man ja auch in Deutschland. Und ich bin einer von diesen Menschen, über die man da redet, ja. Warum war das bei mir nicht so?
Ja, also es gibt natürlich viele Faktoren, die da mit reinspielen. Also natürlich, also es stimmt einerseits schon, man kann da rauskommen und so. Und es ist auch nicht gut für das Mindset, wenn man sagt, ah ja, wir kommen da nie raus und so. Aber natürlich, quasi wenn man meine Situation und deine Situation vergleicht, so für mich war es leichter als für dich, weil meine Eltern halt wahrscheinlich mehr Geld hatten, ja, als deine jetzt zum Beispiel. Also
nur das, aber ja, trotzdem, das hatte keine Auswirkung darauf, ob ich jetzt gut in der Schule bin oder nicht beispielsweise. Weißt du, was ich meine?
Also bei dir jetzt nicht, aber es kann doch trotzdem so sein. Wenn man jetzt so arm ist, so dass man dann irgendwie die ganze Zeit, obwohl du wahrscheinlich dann sagen würdest, dass du gar nicht so arm warst, aber so als Beispiel, dass es so arm ist, dass man irgendwie dann die ganze Zeit zu Hause arbeiten muss oder so, keine Ahnung, irgendwie so, dass es...
Aber das ist ja das Ding, wenn du in Deutschland beispielsweise, sagen wir mal, die Eltern von diesen Leuten arbeiten nicht, ja? Trotzdem reicht das Geld aus fürs Essen, die Wohnung wird bezahlt und alles, weißt du, was ich meine? Das Geld reicht aus.
Ja.
Also als arm kann man das nicht bezeichnen. Natürlich kann man sich jetzt nicht teure Dinge leisten, ja, wie teure Klamotten oder Urlaub und solche Dinge. In diesem Sinne kann man das sagen, okay, das ist arm, die sind arm. Aber man sagt ja, die sind arm und deswegen sind sie quasi schlecht in der Schule, deswegen sind die dann kriminell und so weiter. Und das ist halt meine Frage, was hat das bitte damit zu tun? Weil das ist Fakt. Du kannst dir immer was zum Essen leisten. Das ist Fakt. Das kann mir keiner erzählen. Und ich hatte so viele Freunde dort, die alle einen Migrationshintergrund hatten, die alle dort gelebt hatten und alle konnten sich, was Essen anging, immer alles leisten. Das war nie ein Problem.
Ja.
Ja? Alle hatten ein Dach über dem Kopf. Also, wie kann man das jetzt erklären und sagen, dass diese Leute danach quasi in der Schule abkacken, dass sie danach kriminell werden und so weiter. Wie? Weißt du, für mich ist es einfach so diese Opferrolle. Weißt du, man kommt in diese Opferrolle, man fühlt sich wohl in dieser Opferrolle und man bleibt in dieser Opferrolle und lebt einfach da drin. Wie gesagt, ich habe diese Leute gesehen und ich hatte sie auch als Freunde und ich habe nie verstanden, was die da labern, ja?
Ja. Was glaubst du, warum die in die Opferrolle reinkommen? Weil irgendwer muss ihnen das doch gesagt haben, so.
Das ist eine gute Frage.
Oder hattest du sozusagen Eltern, die dir mehr ein positives Mindset vermittelt haben oder so?
Ja, auf jeden Fall. Das würde ich sagen, ja. Also ich denke, Erziehung spielt da eine große Rolle. Deswegen, das ist jetzt nicht der Fall, was man hier sagt, Armut und so weiter. Wie gesagt, das halte ich für Quatsch. In anderen Ländern auf jeden Fall, ja, so. Aber nicht in Deutschland oder, wie wir jetzt gesehen haben, in Frankreich, ja. Aber Erziehung spielt wirklich eine große Rolle. Meine Eltern haben mich schon sehr empowering erzogen, obwohl ich auch eine schwere Kindheit hatte. Andererseits war das auch so, dass sie mir vieles mitgegeben haben, was Mindset angeht, ja. Und das ist das, was ich bei anderen nicht gesehen habe. Bei anderen war das so, was ich gesehen habe, bei meinen Freunden. Die Eltern haben komplett auf die geschissen. Denen war komplett egal, wie die in der Schule sind. Elternsprechtage wurden gar nicht besucht. Also es war normal, dass die gar nicht kommen und sich gar nicht interessieren.
Mhm.
Es wurde auch mit einem Kind gar nicht gelernt. Dieser Schulaspekt war komplett uninteressant bei ihren Eltern. Das ist das, was ich bei meinen Freunden damals gesehen habe. Bei meinen Eltern war das aber anders. Meine Mutter hat mit mir gelernt und alles und sie hat auch immer gefragt, wie die Noten sind. Ich muss aber sagen, später hat es nachgelassen, so irgendwie ab der 6., 7. Klasse, aber davor war meine Mutter sehr streng, was Schule anging. Und bei anderen war das auch so, dass die Eltern sich nicht nur um diesen schulischen Aspekt sich nicht gekümmert haben, sondern dass sie auch generell sich um das Kind gar nicht gekümmert haben. Die hatten viele Geschwister, meine Freunde, und die waren den ganzen Tag draußen, von morgens bis abends.
Ja.
Wirklich, ganzen Tag draußen. Meine Mutter hat mich nicht oft rausgelassen. Ich musste immer fragen, immer um Erlaubnis bitten und so weiter. Aber die, und ich habe die immer dafür beneidet, dass sie den ganzen Tag draußen sein konnten. So, das durfte ich zum Beispiel nicht so frei wie die.
Ja.
Das sind Aspekte, über die man reden muss. Und viele von denen sind dann auch kriminell geworden und alles. Aber nicht diese Armut.
Aber was glaubst du, woher das kommt, dass die sozusagen deine Hong Promis jetzt so anders erzogen wurden. Also woher kommt das, dass es so viele Leute gab, die Kinder, die jetzt nicht so viel sich um die Kinder geschert haben, so gefühlt?
Heikles Thema. Du weißt, was meine Antwort wäre.
Warte, irgendeinen Punkt hatte ich noch. Ah, genau, frag mal, jetzt weiß ich auch, frag mal ChatGPT. Also genau das, was Mr. Vistoro gesagt hat. So, es gibt Leute, die sagen, dass die Ausschreitungen in Frankreich mit der Armut da zu tun haben, aber kann man das wirklich als Rechtfertigung nehmen, wenn die ja dann auch eigentlich alle Sozialhilfe kriegen und sich eigentlich um die Existenz keine Sorgen machen muss? Vielleicht gibt es ja irgendeinen Punkt, den wir hier ja übersehen. Mhm. Vielleicht irgendwie sowas, ja, wegen bürokratischen Auflagen bekommen die alle doch kein Geld und sind wirklich arm und so.
Die Ausschreitungen in Banlieues haben nicht nur mit Armut zu tun, sondern auch mit anderen Faktoren, die zu einer tiefen Unzufriedenheit und Frustration bei den Bewohnern führen. Die Sozialhilfe allein reicht nicht aus, um die existenziellen Sorgen zu lindern oder die soziale Integration zu fördern. Zu den Ursachen der Unruhen gehören unter anderem eine sozialräumliche Ausgrenzung, die den Banlieues von den restlichen Städten isoliert. Die Banlieues sind oft in schlechter Infrastruktur, Verwahrlosung, Kriminalität und Drogenhandel geprägt. Und eine Krise des republikanischen Integrationsmodells, eine postkoloniale Krise, eine mangelhafte Stadtpolitik, eine extreme Repression durch die Polizei. Also erstmals mit der Armut, wie ich sage, es hat nicht nur was mit der Armut zu tun, ja, also nicht nur, und sagt, das ist nicht ausreicht, um die existenziellen Sorgen zu lindern. Genau das sagt man ja auch in Deutschland. Deswegen finde ich das ja so interessant. Wie reicht das nicht aus? Ist irgendwie Frankreich viel teurer als Deutschland?
Ja, das sage ich.
So wie.
Aber genau, also mit der Ausgrenzung, das ist ja dann schon eher nachvollziehbar, so quasi, wenn die sozusagen, es ist ja eine Sache, ob sie finanziell im Stich gelassen werden, aber vielleicht, also aus der Sicht von vielen, werden sie halt auch vermutlich in anderer Form im Stich gelassen, wenn es da halt hohe Kriminalität gibt und die Leute da gefühlt halt nichts dagegen gemacht wird.
Aber
ist halt ein bisschen Teufelskreis, weil wegen der hohen Kriminalität kommt die Polizei.
Genau, ja. Also die Ausgrenzung, was meint man genau mit der Ausgrenzung, ja? Also nimmt man zum Beispiel jemanden nicht irgendwo an, obwohl er das nötige Studium oder die Ausbildung hat, weißt du? Was meint man genau mit Ausgrenzung? Oder meint man halt, in Deutschland gibt es ja auch, wie gesagt, solche Brennpunkte, aus denen auch ich komme, wo halt größtenteils Ausländer leben. Kann man jetzt sagen, das ist eine Ausgrenzung? Ich habe mich nicht ausgegrenzt gefühlt.
Ja, das ist halt die Frage, ist es eine Ausgrenzung oder ist es so, dass die Leute halt da quasi sich ihr eigenes Ding aufbauen, so.
Ja, so ist es eher. So war das auch eher bei uns. Es war eher so ein eigenes Ding. Man ist unter sich. Viele wollten es auch so haben. Ihnen gefällt das quasi, unter Gleichgesinnt sein, was ja jetzt nicht unbedingt verwerflich ist. Aber von einer Ausgrenzung zu sprechen, also die einzige Ausgrenzung, die ich in Deutschland erfahren habe, war bei der Wohnungssuche. Das muss ich ehrlich sagen.
Mhm, ja.
So, also ich hatte es wirklich sehr schwer mit der Wohnungssuche früher. Und da habe ich die Ausgrenzung erfahren. Aber sonst, ich weiß nicht. Also, was hat die jetzt zu den Kosten gesagt? Sozialhilfe reicht nicht aus, weil sie oft unter dem Existenzminimum liegt und nicht alle Bedürfnisse des Menschen abdeckt. Zum Beispiel werden die Unterkunftskosten nicht direkt berücksichtigt, sondern nur teilweise durch Wohngelder ausgeglichen. Außerdem sind die Sozialhilfeempfänger oft von anderen sozialen Leistungen wie der Krankenversicherung oder der Rentenversicherung ausgeschlossen oder erhalten nur geringe Beträge. Das Leben in Frankreich ist im Durchschnitt etwas teurer als in Deutschland, aber es gibt auch regionale Unterschiede. Laut einer Vergleichsseite für Lebenshaltungskosten beträgt der Kostenindex für Frankreich, sagen wir 104% im Vergleich zu 100% für Deutschland. Das bedeutet, dass alle Waren im Schnitt etwa 4% teurer sind als in Deutschland. Allerdings ist das Einkommen in Frankreich mit 42.000 Euro pro Jahr auch etwas niedriger als in Deutschland mit 49.000 Euro pro Jahr. Also, naja, die Unterschiede außer dem Einkommen sind nicht groß. Also 100% und 104%, also was die Lebenshaltungskosten angeht. Aber so wie die hier sagen, ist halt quasi nicht jeder Sozialhilfeempfänger irgendwie die Leistung ganz bekommt oder das mit den Wohngeldern und so, dass das quasi durch Wohngelder ausgeglichen wird.
Ja.
Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, auch über Deutschland würde eine ähnliche Antwort kommen, dass quasi in Deutschland du mit Sozialhilfe kaum überleben kannst und so.
Ja.
Und die anderen Punkte, eine Krise des republikanischen Integrationsmodells, was soll das heißen? Das auf der Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz basiert, aber die kulturelle Vielfalt und die spezifischen Bedürfnisse Bedürfnisse der Einwanderer und ihrer Nachkommen ignoriert. Viele Jugendliche in den Banlieues fühlen sich diskriminiert, stigmatisiert und ausgegrenzt von der französischen Gesellschaft. Also,
was wischiwaschi der Punkt.
Ja, gell?
Ja, was damit gemeint ist. Also wo die kulturelle Vielfalt wird ignoriert.
Was ist damit
und
gemeint?
Die speziellen Bedürfnisse, welche speziellen Bedürfnisse so quasi. Gibt irgendwas, was diese Leute da brauchen, was andere Leute nicht brauchen? Also es muss ja was anderes wie finanziell sein, weil wird ja als separater Punkt aufhält.
Ja, verstehe ich auch nicht.
Also ist dann irgendwie sowas wie Bildung, so, ah ja, okay, da braucht man das viel Hilfe bei der Bildung oder so, keine Ahnung, was damit gemeint ist.
Gleich. Also ein sehr valider Punkt ist auf jeden Fall das mit der postkolonialen Krise, ja. Das haben wir davor ja auch untereinander besprochen. Also die historischen Wunden und Konflikte zwischen Frankreich und seinen ehemaligen Kolonien wieder aufreißt. Die Banlieues sind überwiegend von Menschen mit nordafrikanischer oder subsaharischer Abstammung bewohnt, die oft eine ambivalente Identität zwischen Frankreich und ihren Herkunftsländern haben. Das ist halt wirklich so eine historische Wunde, weil Frankreich früher ihre Kolonien in Nordafrika hatte und da gab es sehr viele Vorfälle, wo die Nordafrikaner sehr schlimm behandelt wurden von Franzosen. Deswegen, das ist ein sehr valider Punkt. Eine mangelhafte Stadtpolitik, die die Banlieues vernachlässigt hat und keine wirksamen Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen, der Beschäftigung, der Bildung und der Partizipation ergriffen hat. Staatlichen Programme zur Stadterneuerung waren oft unzureichend oder ineffektiv. Also das Problem ist halt, das kommt ja dadurch, dass die dort keine Macht haben. Also oft haben dort die Kriminellen die Macht in diesen ganzen Stadtteilen. Aber ja, gut, ich denke, wir haben das Ganze gut analysiert und aufgegriffen.
Ja.
Man könnte dann, denke ich, noch ewig in die Tiefe gehen. Aber ja, es ist wichtig zu hinterfragen und nicht einfach Dinge so anzunehmen, wie sie präsentiert werden. Und ja, einfach über den Tellerrand zu schauen. Und
ja, und es ist halt auch zum Teil ein großer Teufelskreis, weil man kann sagen, ah ja, die Polizei geht da besonders hart gegen die Frauen oder im Gegenteil, oder hilft da nicht richtig mit. Aber halt, wenn es da halt ultra gefährlich ist und so, dann können die natürlich, die Polizei kann da automatisch dann nicht so agieren wie in anderen Stadtvierteln.
Genau,
so.
Genau.
Das ist dann immer so ein Teufelskreis. Dann hasst die Polizei dort die Leute und die Leute hassen die Polizei.
Genau, ja, auf jeden Fall. So ist es. Die hassen sich gegenseitig. Also und es ist eine ganz schwere Beziehung. Und ich hoffe, dass es in Deutschland nicht zu diesen Zuständen kommen wird. Aber ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, also
alles klar.
Ich denke mal, wir sind dann fertig mit der heutigen Folge.
Ja.
Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Folgt uns überall in den sozialen Medien, Instagram, YouTube. Drückt auch auf die Glocke bei YouTube, um nicht unsere Podcasts zu verpassen. Und folgt uns auch auf Spotify und wo immer ihr euch die Podcasts anhört. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.